Willkommen zu unserer heutigen Folge. Und wer den Podcast noch nicht kennt, wir suchen uns immer ein Thema raus und eine Person führt die andere Person durch den Podcast. Die andere Person weiß nach Möglichkeit relativ wenig von diesem Podcast. Und heute bin ich dran. Das heißt, ich bringe das Thema mit in den Podcast und Lenny werden wir sozusagen durch den Podcast begleiten mit diesem Thema. Ich hatte mir erst gedacht, Tierausbeutung in Film und Büchern als Thema.
Spannend.
Daraus ist ein, also während der Recherche, während des Anguckens dann doch ein, ich stelle ein Buch-Film vor und also das ist eine Buchverfilmung jeweils und das ist dann eher doch im Schweinefokus geblieben.
Oh, sag mir nicht, wir machen ein Schweinchen namens Babe.
Ja.
Oha, den habe ich das letzte Mal geguckt, da war ich 5 oder so. Ich bin gespannt.
Und Charlotte's Web. Also es kommt eine Spinne vor. Die Spinne heißt Charlotte, auf jeden Fall. Genau, und dann wechsle ich so ein bisschen zwischen Buch und Film. Und zwar gibt es auch zwei Filme davon. Einmal eine reine Cartoon-Verfilmung von 75 und eine CGI-Live-Action von 2006. Ich fokussiere mich da aber auf das Buch tatsächlich eher und gehe ab und zu auf den Film ein. Bei Babe gehe ich halt tatsächlich auf den Film ein, auch wenn es eine Buchvorlage hat. Ich habe das Buch aber nicht gelesen. Genau, das ist heute so das Thema und da... In der Recherche habe ich dann so gemerkt, ja, Tierausbeutung, aber da steckt Aktivismus drin, da stecken noch so ein paar andere Botschaften drin, die vielleicht ganz spannend sind. Genau, und ich dachte mir, das nehmen wir mal als etwas auch leichteres Thema und vielleicht auch ein gutes anschauliches Thema, wenn man Richtung Adventszeit, man kommt so ein bisschen zusammen. Also ich kenne das zum Beispiel so, auch die Vorweihnachtszeit. Ich gucke richtig viele Filme.
Ja, same. Ich gucke da auch viele Filme.
Ich habe einfach richtig viel Zeit dazu und dachte, vielleicht inspiriert das ein paar Leute dazu, vielleicht das Buch zu lesen oder den Film zu gucken. Genau, aber wir gehen auch ganz klar darauf ein, gerade wenn es um Live-Action-Movies geht, wo Tiere benutzt werden als Schauspieler, dass das Tierausbeutung ist. Das heißt, an alle jetzt hier vegan lebenden Personen, Ausbeutung von Tieren ist auch in Film und Fernsehen da. Ich habe den Film absichtlich mir angeguckt als aus Recherchezwecken. Ich hätte ihn nicht mehr als Unterhaltungsfilm gesehen. Aber warum ich ihn trotzdem geguckt habe, gibt es vielleicht am Ende der Folge, denke ich mal.
Ich bin gespannt, wie Flitzebogen.
Okay. Kennst du denn Charlotte's Web?
Nee, gar nicht. Gar nicht tatsächlich.
Das hatte jetzt vor, ich glaube, 2-3 Jahren, die 70 Jahre Jubiläum bzw. Geburtstag. Also es ist schon ziemlich alt. Warte mal, das war doch 75, dann war das dieses Jahr. Das Buch kam 75 raus. Nee, Quatsch, 53, genau. Also vor 2 Jahren hat es sein 70-jähriges Jubiläum. Ziemlich krass. Und das ist das Buch, was mich als Kind das erste Mal zum Tierrechtsaktivisten gemacht hat. Ein paar andere Sachen, die danach passiert sind, haben dafür gesorgt, dass ich das Thema nicht mehr so verfolgt habe. Warum ich das überhaupt als Podcast heute vorstellen möchte, und da geht auch immer noch ein Dankeschön raus, ist der vegane Ethiklehrer. Also Peter, vielen Dank nochmal für die Inspiration. Wir haben uns letztens in einem Live getroffen und hatten eine geteilte Erinnerung an den Film von 75 und an das Buch von 53. Und zwar kannte er den Film, also den Cartoon, auch als Kind und hat den richtig gefeiert und fand ihn sehr bewegend und hat das dann wieder erlebt als Erwachsener, als er das Buch gelesen hat. Und hatten einen tollen Austausch drüber. Und deswegen, also danke Peter nochmal für die Inspiration, diese Folge zu machen. Freue ich mich total drauf.
Ich freue mich auch drauf. Ich bin schon so gespannt. Erzähl mir mehr.
Also das Buch startet und da haben Schweinchen namens Babe, genau, ich sollte vielleicht noch die deutschen Titel nennen. Also das Buch heißt Charlotte's Web, ist auf Englisch geschrieben und die deutsche Übersetzung war zumindest in den 90er Jahren, also wenn jemand etwas älter ist, so wie ich. Wilbur im Glück hieß es damals. Ich glaube, heute Zuckermans Farm heißt das aktuell. Das heißt, wenn ihr das nochmal irgendwie gucken wollt oder schaut, dass irgendwo im Streaming verfügbar ist, Zuckermans Farm. Und Babe heißt es auch heute, glaube ich. Früher hieß es ein Schweinchen namens Babe. Und
ach, das heißt nicht mehr ein Schweinchen namens Babe? Okay.
Glaubt nicht, die haben jetzt den englischen Titel übernommen. Und ich habe das damals 1995, glaube ich, im Kino gesehen. Genau, und zwar die Story ähneln sich sehr am Anfang. Und zwar beginnt es mit der Geburt von Schweinchen. Also sowohl Babe als auch Charlotte's Web beginnt mit der Geburt von Schweinen. Und beide Schweine, um die es heute geht, sind, wie man es in der Tierausbeutungsindustrie sagt, Kümmerlinge. Und die werden auch beide in dem Buch Charlotte's Web, als auch im Film, als auch bei Babe so bezeichnet als Kümmerlinge, was ich sehr interessant fand. Die beginnen in dem Buch und auch in dem Film ist es so, dass der Vater, der auf diesem Bauernhof da zuständig ist, sieht, okay, hier ist ein Kümmerling geboren und möchte das Kümmerling mit einer Axt töten. Und die Tochter, die auch auf dem Hof lebt, Fern heißt sie, denkt so, okay, wo geht Papa denn eigentlich mit der Axt hin? Und die Mutter sagt ihm so, ja, die Schweine wurden geboren und da ist ein Kümmerling dabei und wir müssen, ich glaube, die idiomatische Übersetzung wäre, er kümmert sich drum. Und da fängt das Buch an, an dem kurzen Moment, wo sich der Papa darum kümmern möchte. Und wie Fern darauf reagiert, würde ich dir jetzt einfach wieder mal im Chat schicken, wenn es passt. Das ist der Text aus dem Buch, den habe ich dir jetzt mal hier in den Chat geschickt.
Dann lieb was mal flott. Ja, das ist eine sehr verständliche Reaktion von Fern, würde ich sagen.
Magst du uns die mal, für die Leute, die den Text nicht sehen, kurz, also die Situation war, sie sieht die Axt, sie fragt ihre Mutter und konfrontiert dann ihren Vater.
Ja, genau. Also sie konfrontiert ihren Vater da tatsächlich, dass sie ihm die Axt abnehmen möchte und sagt, dass das größte Unrecht ist, was sie je gesehen hat. Ne? Weil sie fragt dann auch ihren Vater, ob er das mit ihr auch gemacht hätte, wenn sie halt ein Frühchen gewesen wäre und klein und schwach auf die Welt gekommen wäre. Und das verneint der Vater natürlich vehement. Also er hätte das nicht getan. Er sagt aber ja dann auch, es ist ein großer Unterschied sei.
Genau, das heißt, wir haben so ein speziesistisches Element hier und die kleine Fern, die tatsächlich sagt, so ist das Gleiche. Weil das ist schon ziemlich krass und das Buch ist von 1953. Mhm. Und es ist exakt so übernommen worden in dem Film. Was ich ziemlich krass finde.
Es ist halt wirklich krass, wenn man drüber nachdenkt. Aber es zeigt dann ja auch im Endeffekt wieder, dass Speziesismus etwas ist, was uns anerzogen wird. Nichts, was wir von Grund auf haben.
Also ein Unterschied zum Beispiel von dem Buch, was noch interessant ist, zu dem Film. Also ich beziehe mich immer erstmal auf den Cartoon von 75. Sind so ein paar Sachen, die so typisch Film der damaligen oder Cartoon-Filme, Disney-Filme der damaligen Zeiten sind. Es gibt halt immer Musik, das heißt, das Thema emotionale Aufarbeitung oder Verarbeitung tatsächlich von dem, was in dem Film passiert, wird immer so ein bisschen von Musik unterstützt. Ich habe es mir auch nochmal deswegen angeguckt und es klappte relativ gut, ne, weil auch so Dinge wie Freundschaft, Trauer, Verlust irgendwie thematisiert werden. Und das Buch ist da ziemlich rabiat, muss ich sagen. Also das ist, glaube ich, ein Jugendbuch. Ich finde es schon ziemlich krass.
Inwiefern findest du das rabiat? Ich habe das Buch ja nicht gelesen, deswegen.
Ich würde, glaube ich, später nochmal drauf eingehen, wenn wir zu dem einen Teil kommen. Das lässt dich emotional alleine, so einfach. Das heißt, wenn du keine Möglichkeit hast, irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause das aufgefangen zu werden oder das verarbeiten zu können, fände ich das als Jugendbuch, wenn man es mit 12 zum Beispiel liest, vielleicht ein bisschen zu, ja, rabiat einfach, damit alleine zu sein. Also ich habe es als Erwachsener letzte Woche oder vorletzte Woche wieder gelesen und jedes Mal, wenn ich es lese, weine ich. So, da kann ich echt einfach nichts machen. Das liegt vermutlich dran, dass ich das aus Kindheitszeiten schon kenne, aber ich finde es halt immer wieder krass. Und die eine Szene, die dann dazu führt, dass ich mir tatsächlich auch tätowieren, weil ich denke mir so, das habe ich jetzt so lange begleitet, mich das Buch, das mache ich dann einfach mal. Genau, aber wir waren bei der Szene, wo Fern versucht, ihrem Vater die Axt wegzunehmen, das Ferkelchen zu bekommen und sie bekommt es tatsächlich auch. Unter Bedingung, dass sie sich darum kümmert und sie kümmert sich auch. Ein kleines Problem nur, sobald das Schwein dann größer geworden ist, wollte der Papa das dann auf jeden Fall vom Hof haben. So im klassischen Sinne Ferkelproduktion auf dem Hof. Das ist alles sehr kleiner Bauernhofmäßig. Man sieht das jetzt nicht so industriell, wie wir es heutzutage kennen.
Also quasi der feuchte Traum eines jeden Omnis.
Genau, das ist vermutlich auch die Erinnerung, die man so hat, ja, und dann gibt's halt eine Muttersau und so und man weiß aber nicht, was mit denen passiert. Also es ist irgendwie so, Bruder und Schwester sind alle schon weg, wo die Mutter ist, keine Ahnung, das wird einfach in dem Buch als auch in dem Film verschwiegen.
Uns jetzt ja alle denken, was passiert ist, wo die sind.
Die kamen ins Schlachthaus, beziehungsweise dann zum Mastbetrieb weiter. Genau, unser Kleiner wird Wilbur genannt, also Wilbur im Glück war dann tatsächlich der Name des Schweins. Und im Englischen heißt er auch Wilbur, ist ja nicht lustig.
Ich glaube, ich habe die Realverfilmung dann aber doch mal gesehen, weil ich kann mich an einen Film erinnern, wo ein kleines Schweinchen Wilbur hieß.
Ja, genau, von 2006 ist der.
Ja, das kann sein, das passt ja mit meiner Kindheit so ein bisschen überein. Da war ich dann etwas älteres Kind, älteres Grundschulkind.
Ja, guck mal, da sind wir beide mit dem gleichen Film aufgewachsen, nur zur anderen Zeit.
Ja.
Buchverfilmung in dem Fall. Es gibt zwischendrin halt so ein bisschen dieses emotionale Binden an dem Schwein und dann passieren so ein paar Dinge, die jetzt für die gemeine Story nicht so relevant sind. Aber irgendwann wird er dann doch verkauft, allerdings gar nicht so weit weg und zwar zu dem Onkel. Und der Hof ist nicht so weit weg. Das heißt, Wilbur landet dann auf diesem anderen Bauernhof, wo er dann mit dem Ziel, gemästet zu werden, auf diesem Bauernhof zieht. Und auf diesem Bauernhof gibt es noch mehr Tiere. Da gibt es Gänse, da gibt es Schafe und ganz viel drumherum. Und da fängt es auch das erste Mal an, also im Film zum Beispiel, dass ihm das Sprechen beigebracht wird von den anderen Tieren. Ab dem Moment hat man dann auch Zugriff zu Wilbur selber als wirklichen Protagonisten. Vorher drehte sich alles über Fern, die dann sich um das Tier gekümmert hat. Da gab es also so eine... Wilbur wurde schon autonomer als Figur. Vorher war das eher so dieses behütet, betätschelt, kindliche. Und ab dem Moment ist es so, jetzt übrigens darfst du reden, bis da kannst interagieren. Und er erfährt dann einfach auch von den anderen Hoftieren, dass es da so eine Rangordnung gibt. Ne? Die Schafe sagen so, ja, wir sind hier schon was ganz Besonderes, weil die brauchen uns für unsere Wolle. Das ist uns passiert hier nichts. Aber euch Schweinen, euch passiert hier was. Und zwar werdet ihr essen. Und das ist dann tatsächlich der Punkt, an dem Wilbur ziemlich durchdreht und sagt, was, wieso, aber ich bin auch so behütet aufgewachsen, was ist denn hier passiert, was passiert mit den anderen Tieren? Und genau, das ist schon ziemlich krass, wie der dann die sich dem ausgesetzt wird. Und etwas später kommt aus Mitleid der erste Kontakt zu Charlotte. Und zwar Charlotte ist eine Spinne. Und sie sagt so zu ihm, hey, mach dir keine Sorgen, chin up, ich werde dich beschützen. Das heißt, diese doch so kleine Spinne interagiert mit Wilbur und sagt so, ich habe zwar keine Ahnung wie, ich tue mal mein Bestes, dass du leben bleibst. Hast du eine Idee, wie sie das macht, wenn du den Film gesehen hast?
Oh, ich habe den Film halt auch irgendwie das letzte Mal so als älteres Grundschulkind halt, wie gesagt, gesehen. Aber wenn ich jetzt einfach mal so drüber nachdenke, Spinnen sind ja irgendwie mit Ekel und Angst assoziiert und abstoßend, dass sie das irgendwie für sich nutzen möchte.
Viel cooler. Und zwar fängt sie an, in ihrem Spinnennetz Wörter einzubauen. Und zwar Werbebotschaften dafür, was für ein tolles Lebewesen Wilbur eigentlich ist. Und zwar steht dann im ersten Netz Some Pig drin. Und das ist über dem Tor von Wilburs Eingang zu dem Stallbereich. Und die Leute sehen das dann und denken so, hey, wie kommt das denn jetzt in dieses Spinnennetz rein? Und rufen dann die Presse an und dann kommen Leute und dann wird er ziemlich berühmt dadurch.
Ja, doch, jetzt klingelt es wieder.
Als ich mir das jetzt als Erwachsener nochmal angeguckt habe und auch gelesen habe, dachte ich so, eigentlich ist das so Art Tierrechtsaktivismus.
Ja, voll. Es ist ja vor allem genau die Botschaft, die wir vegan lebenden Aktivisten halt gerne verbreiten und verbreiten wollen. Das ist nicht nur ein Tier, das ist halt jemand.
Ja, someone, ne? Also das ist ein Individuum, das ist jemand und der hat Eigenschaften und die werden herausgestellt. Aber es brauchte jemanden dazu, um das sichtbar zu machen. Und dann habe ich kurz gegrinst. Ich dachte so, hey, das ist unsere Arbeit, die wir machen, wenn wir Aktivismus machen. Und ich habe den Faktor Aktivismus eigentlich vorher nie da reingelesen.
Nee, ich auch nicht. Na, also wie gesagt, ich habe beide Filme irgendwie als Kind mal gesehen, danach dann halt auch nicht mehr.
Ach, sogar beide? Cool.
Ja, ich habe beide als Kind mal gesehen, aber ich glaube, ich mische die auch irgendwie ein bisschen zusammen, weil es war halt auch nicht allzu weit auseinander, glaube ich. Aber das war halt dieses Grundschulalter, wo man dem Kind halt irgendwie Filme von niedlichen Tieren zeigen möchte. So. Und ich meine, Schweine, insbesondere Ferkel, sind halt wirklich einfach super süß. Ne? Und ja, jetzt im Nachhinein hinterfrage ich gerade so ein bisschen, wie, also du gehst ja nicht als Kind hin und sagst so, ich möchte jetzt diesen Film gucken, weil ich habe mich informiert, es geht in diesem Film da und darum, sondern deine Eltern oder deine Familie, Freunde, whatever, die zeigen dir ja Filme. Jetzt hinterfrage ich gerade so ein bisschen, wie Erwachsene neben mir sitzen konnten, diesen Film mit mir gucken konnten und bei denen hat es nicht Klick gemacht. So, dass es bei mir selber nicht Klick gemacht hat, kann ich halt voll entschuldigen, ich war Grundschulkind, ne? Aber ja, weiß nicht, ich hinterfrage das gerade ein bisschen, dass meine Eltern und Großeltern und Onkel, Tanten ja alle diese Botschaft mit mir gesehen haben quasi, aber keiner sich Gedanken darüber gemacht hat.
Der Film ist da überhaupt... Also sehr explizit, also extrem explizit bis hin zu den Liedern, die sie extra dann geschrieben haben für den Film, wo es eben auch darum geht, wie gleich wir eigentlich sind und dass ja die körperlichen Unterschiede oder ob der eine Haut hat und der andere nicht zum Beispiel oder Fell hat oder Haut, ne, das war der Unterschied zwischen dem Schwein und den anderen Tieren. Wir sind ja eigentlich alle gleich und dann singen auch alle zusammen. Also es ist auch im Mittelteil so ein bisschen von dem Film. Der Film ist sehr explizit damit. Also es wundert mich auch.
Ja, oder vielleicht haben ja auch Erwachsene in meinem Umfeld dann damals irgendwelche Schlüsse daraus gezogen. Aber ich kann mich nicht dran erinnern, dass jemals irgendwer dann danach gehandelt hätte.
Nachdem das Spinnennetz gewoben wurde, hat das eine ganze Menge Aufsehen erregt, aber es flaute dann doch relativ schnell ab. Und Wilbur machte sich dann wieder Sorgen in Richtung, reicht das jetzt schon aus, um nicht geschlachtet zu werden? Die permanente Angst, in der Existenz da ausgelöscht zu werden, ist wirklich krass in dem Film. Also alles dreht sich ab dem Punkt, nachdem Wilbur das weiß, nur noch darum, nicht getötet zu werden. Und das ist ein Kinderfilm.
Ja, ist halt eigentlich schon krass, wenn man drüber nachdenkt, ne?
Ja, mit einer Panik, mit einer absoluten Panik. Und die einzige Person in dem Ganzen ist diese kleine, feine Spinne, die sich darum kümmert. Und das finde ich schon dieses, es braucht, also als Symbol nochmal, irgendwie, es braucht nichts Großes, um was zu bewegen. Du musst nicht super stark sein, du musst nicht sichtbar sein. Die Spinne wird auch kaum gesehen. Die wird nur, also von den Menschen in dem Film heißt es nur, ah, da gibt es ja auch eine Spinne, die macht ja dieses Netz.
Mhm.
Und die einzige kluge Person ist auch die Frau von dem Bauernhof, als nämlich in dem Spinnennetz stand Sam Pick, meinte der Bauer so, ja, das ist ja ein richtig tolles Schwein. Das muss ja richtig, richtig toll sein. Und sie meinte so, naja, ich glaube, die Spinne muss richtig toll sein, weißt du, weil sie schreibt das ja da rein. Also die hat das so ein bisschen gecheckt, was da eigentlich los ist. Die anderen haben das so als Wunder gesehen. Ach, da gibt's so ein Magical Moment, irgendjemand will uns was sagen. Und sie so, ja, die Spinne. Ne, übrigens.
Ja,
so.
Ja,
weißt du, weil die hat das Netz offensichtlich gemacht. Das ist ja das eigentliche Wunder. Und das ist, fand ich ziemlich lustig, habe ich heute Nacht nochmal geguckt. Ist mir dann auch aufgefallen. Genau, es gibt dann noch dann mehrere, ich nenne es mal Interventionen, zu versuchen, dafür zu sorgen, dass Wilbur eben nicht stirbt. Und ein weiteres Netz ist dann Terrific zum Beispiel. Da werden dann auch Wörter gesucht, weil die alle noch nicht so richtig wissen, na, was schreiben wir denn jetzt da rein? Und verschiedene Sachen in dem Buch und auch in dem Film gemacht, um herauszufinden, was schreiben wir jetzt da rein? Und der in dem Endpunkt, also Richtung Ende hin, wo sich das so ein bisschen auch auflöst, und durch den Bekanntheitsgrad heißt es dann, okay, lass uns mal zu dieser großen Veranstaltung gehen, da bekommt man Preise. Und das Ziel ist schon, ja, wir brauchen irgendwie einen Preis dafür, was für ein besonderes Schwein das ist, in Klammern, was nicht gesagt wird, dann müssen wir es ja auch nicht schlachten. Ne? Wir brauchen diese externe Validierung nochmal. Und das ist auch der spannende Punkt in der Freundschaft zwischen Wilbur und Charlotte. Weil Charlotte so sagt, boah, eigentlich kann ich dich an dem Punkt gar nicht mehr unterstützen, weil es ist jetzt die Zeit langsam Richtung Herbst, wo ich mein Ei, also meine Eier legen möchte oder meine Kinder bekommen möchte in diesem großen Kokon-Ei. Und das ist ziemlich unpraktisch, wenn ich dann nicht zu Hause bin. Ne, wir sind unterwegs, ich weiß nicht so richtig und so. Hat sich dann aber doch entschlossen mitzukommen. Das heißt, die lässt sich mittransportieren in dieser Transportbox und die gehen halt zu dieser großen Veranstaltung und legt dann auch ihr Ei, irgendwie so ein riesen Sack, wo die Eier drin sind und schreibt ein letztes Mal dieses Netz für Wilbur und auf dem Netz steht Humble.
Oh.
What a humble pig. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß nicht, wie gut du das weißt, aber wenn die Spinnen Eier gelegt haben und sich dann quasi vorpflanzen damit, dann sterben die.
Ach krass, ja, nee, das wusste ich nicht. Ich habe mich mit der Fortpflanzung von Arachnoiden noch nicht so wirklich auseinandergesetzt.
Das heißt, sie hat ist ein großes Opfer eingegangen. Also das Netz hat immer sehr viel Kraft gekostet und hat auch ihre Lebenszeit verkürzt jedes Mal, weil sie genau weiß, wie viel Kraft das kostet, dieses große Ei noch zu machen. Und genau, sie stirbt. In dem Buch stirbt sie leider alleine. Das ist eins dieser sehr traurigen Momente.
Boah, das ist ja wirklich richtig traurig.
Ja, weil sie sind dann alle schon weg und sie stirbt wirklich alleine. Das ist in dem Buch richtig, das Kapitel endet und ich glaube, es endet mit She died alone.
Oh Gott, ey, du schubst mich gerade richtig hart Richtung Wasser, ne?
Ich auch. Ich kämpfe auch gerade wieder. Jedes Mal. Und das ist das, was ich gesagt habe. Der Film macht das so ein bisschen, die reden halt noch. Und sie sagt, es ist alles in Ordnung. Na, das wird so ein bisschen emotional aufgefangen. Und er weint dann auch. Das heißt, es gibt eine Regulation, ne, an die man sich orientieren könnte.
Mhm.
Das Buch schubst einen einfach aus dem Fenster und sagt so, fly.
So, Spinne tot. Pech gehabt. So, deal with it. Okay.
Ja, ja. Sieht mich was. Das finde ich schon ziemlich krass. Das Schöne, also es endet natürlich auch nochmal so ein bisschen angenehmer. Es kommen natürlich Spinnen aus dem Ei raus. Wilbur sorgt dafür, zusammen mit der Hilfe einer Ratte, dass dieses Nest, dieses Ei sicher bei ihm ankommt. Er trägt das in den Mund. Sie hat auch extra viel Garn drum gewoben, damit das länger hält, auch wenn er das in den Mund transportiert. Also er hat sehr viel Energie darauf gelegt, dass die Kinder sicher sind. Und er trägt das dann sicher nach Hause und kümmert sich die gesamte Zeit darum, bis ins Frühjahr, dass das Ei sicher ist. Und schlüpfen hört sich jetzt blöd an. Aber damit die kleinen Spinnis da rauskommen. Und ich weiß es gar nicht mehr, wie es in dem Buch war, aber in dem Film ist es so, im Frühjahr kommen da hunderte kleine Spinnen raus und sie, und er begrüßt sie, aber sie fliegen alle weg. Sie sagt so, wir müssen in die Welt und ja, ist ja auch klar, du kannst halt nicht mit 500 Spinnen oder so an einer Stelle, die geht ja nicht, die müssen sich ja sicher fortpflanzen können auch wieder.
Ja, ja, genau, und die müssen sich auch ernähren können.
Aber drei Stück bleiben und das sind alles drei Kümmerlinge, die können nämlich nicht fliegen.
Oh Gott, so ein richtiger Full-Circle-Moment, Gott.
Ja, und die bleiben dann da und er meinte so, ich kümmere mich um euch.
Ja, wollte sowieso heute weinen, passt schon.
Ja. Ja. Oh Mann, jedes Mal.
Doch.
Genau, das ist das erste Ding, wo, also ich auch konfrontiert worden bin als Kind mit diesem ganzen Thema. Und leider ist es dann nicht geblieben dabei. Da sind viele Dinge passiert. Aber ich konnte dieses Buch jetzt nochmal aufdecken nach vielleicht 10 Jahren, als ich das letzte Mal gelesen habe. Und vor allem auch die alten Filme nochmal gucken, was sehr angenehm war.
Ich versuche mich, ich channel gerade die ganze Zeit so ein bisschen mein inneres Kind, aber es ist definitiv, also ich habe definitiv beide Filme geguckt. Es ist aber auch definitiv über 20 Jahre her bei beiden Filmen. So, seit ich die das letzte Mal gesehen habe. Und ich glaube, mich dran zu erinnern, dass die Geschichte von Wilbur für mich irgendwie, das hat sehr ambivalente Gefühle in mir hervorgerufen, weil ich mag Spinnen nicht besonders gerne. So, ich bin immer noch kein Fan von denen, aber als Kind hatte ich wirklich Ekel gegenüber Spinnen und habe diesen Film geguckt und dachte mir damals dann so, okay, aber die Spinnen, die sind schon ziemlich cool, das sind richtig liebe Spinnen und so. Und hatte den Fokus gar nicht auf Wilbur irgendwie. Was ich mich jetzt aber frage, in dem Film kam, soweit ich mich richtig erinnere, ziemlich gut rüber, dass dieses Opfer, was die Spinne letztendlich, also was Charlotte erbracht hat, dass das wert war. Kommt es im Buch auch so rüber?
Dass dann 500 Kinder da sind, die weiter in die Welt gehen, ja.
Ja, nee, auch emotional hatte ich bei dem Film halt irgendwie das Gefühl so, ja, okay, also ich habe als Kind noch nicht so ganz realisiert, ne, dass das Charlotte da halt ein riesen Opfer erbracht hat, so. Aber ich habe halt schon realisiert, dass es anstrengend war für sie, diese Hilfe zu leisten, aber dass es das am Ende, dass es das wert war, emotional gesehen jetzt. Nicht, dass sie geschafft hat, sich fortzupflanzen und 500 Spinnis dann in die Welt getragen hat, sondern einfach dieses, ja, ich habe das jetzt gemacht und wir können alle zufrieden damit sein. So, dieses Gefühl. Weißt du, was ich meine?
Ja, da ist der Film deutlich besser als das Buch.
Okay, also im Buch nicht so, ja?
Nee.
Okay.
Das Buch ist eine Zerreißprobe, wirklich emotional. Deswegen also die Empfehlung hier, wenn ihr den Film von 75, den gibt es glaube ich von Disney jetzt, gucken wollt, mit Kindern total fein. Das ist eher so ein Familiending. Falls ihr überlegt, das Buch irgendjemand zu kaufen, lest das vielleicht erstmal vorher.
Also soweit ich mich erinnern kann, habe ich die Realverfilmung, also ich kenne den Cartoon nicht, die Realverfilmung habe ich gut weggesteckt als Kind auf jeden Fall.
Ich glaube, die gucke ich mir dann auch nochmal an. Die kenne ich nämlich noch nicht. Genau, das ist so die ganz, ganz grobe Geschichte mit den Elementen drin und dieses Aktivistische auch nochmal. Ja, die Spinne ist deutlich kleiner. Sie wird selber gar nicht gesehen von denen, an die sich dieser Aktivismus richtet, sondern nur das, was sie tut. Also ihr Werk wird gesehen. Das fand ich schon ziemlich krass. Also auch, es gibt ja viele Aktivistis, die ihr Gesicht nicht zeigen und sagen, na, die Opfer stehen im Vordergrund.
Da musste ich auch gerade spontan dran denken und zwar ganz explizit an Team Tierschutz musste ich in dem Fall jetzt gerade denken, ne? Weil alle, die Team Tierschutz nicht kennen, dort sind ja auch zwei Aktivisti, die wir zwar unter Pseudonymen kennen, aber wir kennen ihr Gesicht nicht und das ist auch gut so und diese Menschen stecken da ja wirklich einen Haufen Arbeit rein und man sieht das fertige Ergebnis und es wird uns ja gezeigt, dankenswerterweise, aber man sieht nie diese Personen, man sieht nie, wer war das jetzt eigentlich, was ja auch gut und richtig für deren Sicherheit und alles ist, ne? Aber es ist irgendwie ähnlich.
Genau, also bitte, liebe Tierschutz Organisation, wenn ihr irgendeine Art Maskottchen oder so nochmal denkt, was machen wir, holt euch eine Spinne und bitte nennt sie Charlotte.
Ja.
Also das ist für mich immer noch so dieses Symbol für Tierrettung, aber es liegt einfach daran, dass ich das als Kind schon so assoziiert habe. Und zum Thema ambivalente Gefühle, das hatte ich auch. Und das spielt sowohl in dem Buch als auch in dem Film wird das ja auch aufgenommen, weil als Wilbur und Charlotte sich das erste Mal treffen, fängt sie nämlich eine Fliege, wickelt sie ein und meinte so, die esse ich. Und er so, Fliegen, das ist ja ekelhaft. Du isst die? Sie meinte, naja, technisch gesehen, nein, ich ernähre mich von ihrem Blut. Und da wird auch so ein, das wird erstmal aufgebaut in Richtung, Spinnen sind eklig, aber dann später aufgelöst durch dieses große Opfer, durch die Freundschaft, durch die Bereitschaft, Wilbur zu helfen, ohne dass sie was davon hat.
Mhm.
Er hat nichts davon, ganz im Gegenteil.
Er hat gar nichts davon.
Sie verliert sogar noch. In dem Buch noch viel krasser emotional für uns, das zu lesen, als in dem Film. Und da ich hätte noch mal ein Zitat aus dem Buch. So, also Wassermarsch.
Wassermarsch, ich lese mal rein. Ja, Wassermarsch, ne? Ja, also für alle, die das jetzt natürlich nicht lesen konnten, Wilbur hat Charlotte gefragt, warum sie das getan hat. Und er hätte das nicht verdient und er hätte ja nichts dafür getan, dass sie sein Leben rettet. Und kurz gesagt war die Antwort der Spinne halt einfach, du warst mir ein Freund.
Genau, also diese Freundschaft, diese Interaktion hat ihr vollkommen gereicht dafür, das zu machen. Und was ich richtig krass fand, ist, sie wusste ja vorher, dass das Leben einer Spinne viel, 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 viel kürzer ist als das eines Schweins.
Mhm.
Und wäre Wilbur geschlachtet worden, dann wäre das im Herbst gewesen, also auch wenn sie gestorben wäre. Sie weiß das und sie denkt so, du könntest länger leben als ich. Ich nicht. Ich hab ein festes Ende und ich bin mir dessen sehr bewusst. Sie ist sich auch im Buch und im Film sehr bewusst über ihre eigene Sterblichkeit. Ignoriert das nicht, sondern nimmt das fest und sagt so, aber du hast die Möglichkeit, länger zu leben.
Oh, das ist halt wirklich richtig krass, wenn man einfach so drüber nachdenkt.
Und es war ihr Lebenswerk. Also neben ihre eigenen Kinder, sie nennt es auch großes Werk dann am Ende. Ich glaube aber, noch ein größeres Werk für sie war, das Wilbur zu ermöglichen. Weil sie genau weiß, er passt auf die Kinder auf.
Ja.
So, das ist ein Kinderfilm, ne? Also.
Das ist richtig herzzerreißend einfach. Ey. Aber so herzzerreißend halt auf die gute Art, ne? Man sieht, okay, hey, selbst so in Anführungszeichen kleine Sachen, die man machen kann, ne? Weil klar, ein anderes Tier, was größer ist als eine Spinne, hätte vielleicht wirklich aktiv mit Wilbur da ausbrechen können, ne, ihn irgendwie retten können, indem die beiden weglaufen oder so, ne, aber das konnte sie ja nicht machen, ne, sie konnte wirklich nur ihre kleinen Sachen wie Botschaften in ihr Netz spinnen machen und trotzdem hatte das halt so einen großen Impact.
Das finde ich auch gut, weil am Anfang wurde Wilbur behandelt von fern und später hat sie nichts mehr dazu beigetragen zum Beispiel, ne, das war alles nur, also nur in Anführungszeichen, die Spinne. Also sie taucht immer noch mal ein bisschen auf, hat dann irgendwie auch einen Freund in der Zeit, kümmert sich dann nicht mehr so wirklich um ihn. Das ist herzzerreißend, das Buch, ne? Also
Ja, Fern hat ihm letztendlich den Start ins Leben ermöglicht, ne? Dass er überhaupt da, wie gesagt, ins Leben starten konnte. Aber Charlotte hat ihm dann ja wirklich ein Leben ermöglicht.
Ja, im Normalfall wäre es so gewesen, am Anfang des Lebens ein bisschen Wärme und Nähe und dann wäre es das halt gewesen. Genau das zu dem Buch/Film.
Ja, heftig, ey. Das löst gerade echt emotional richtig viel in mir aus.
Also ich kann es wirklich nur empfehlen, auch als erwachsene Person das Buch zu lesen. Das gibt es auch relativ günstig, weil es halt auch so lange schon, weil es das auch schon lange gibt. Ich glaube, es gibt jetzt zum Beispiel alle 10 Jahre mal so eine Geburtstagsedition. Ich habe hier die 60-Jahre-Edition, glaube ich. Ja, genau, 60-Jahre-Edition. Hat irgendwie 7,99 gekostet.
Ja, das war wirklich ein Schnapper.
Ja. Und auch für jemanden, der vielleicht Englisch lernen möchte oder mehr dann auch englische Texte lesen möchte, das Buch ist so von der Sprache auch einfach gehalten. Das hat zwar harte Themen, aber ich glaube, das lässt sich auch gut lesen, wenn man so 7. bis 10. Klasse Englisch.
Ja, ist halt immer noch ein Kinderbuch, ne?
Bist du ready für den nächsten Film?
Ich bin ready für den nächsten Film. Ich möchte vorher aber tatsächlich noch einen Gedanken äußern. Und zwar haben wir das ja ganz oft irgendwie, dass Kinderbücher und Filme irgendwie doch relativ schwer zu verdauende Themen haben, die vielleicht auch für Kinder in dem Alter gar nicht unbedingt so zu 100% greifbar sind. Und ich frage mich halt immer noch, das ist ja quasi dann eigentlich eine Botschaft an die Eltern, so, ne? Weil Eltern lesen ihren Kindern solche Bücher vor, Eltern gucken mit Kindern halt solche Filme. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht, keine Ahnung, ich denke gerade drüber nach, dass es halt auch einfach eine super Basis für Aktivismus bieten könnte, weil halt eben ja eigentlich die Zielgruppe logisch Kinder sind, aber die Gruppe, die es bewusster wahrnimmt, sind halt die Erwachsenen. Ergibt das Sinn? Das ist noch ein sehr unvollständiger Gedanke, ja, aber...
Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die sprechenden Tiere und das Drumherum so für Kinder gedacht ist. Die denken, aha, okay, Story, und das macht der Film deutlich besser, ein Kinderfilm zu sein, als jetzt das Buch ein Kinderbuch ist zum Beispiel. Ich glaube aber auch, sowohl das Buch, wenn man so denkt, 53, ist fürs Vorlesen konzipiert und eher an die Leser, also potenziell erwachsenen Leser gerichtet.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Aber von mir aus können wir jetzt weiter zu Babe gehen, tatsächlich.
Bist
ja.
du ready für Babe?
Ich bin ready für Babe.
Genau, im Deutschen hieß es ein Schweinchen namens Babe. Ich glaube, jetzt heißt es nur noch Babe. Ich bin darauf gekommen, das wieder anzugucken, weil es jetzt die 95, das heißt, es gibt auch das Jubiläum dieses Jahr.
Ich weiß nicht, ja, krass.
Und ich habe es nämlich gesehen, weil es eine 4K Neuauflage gab, ne, als 4K-Dings für Leute, die moderne Geräte und so haben, dachte ich so, oh wow, ist interessant, wirklich interessant, und denkt daran, ich empfehle jetzt den Film nicht, weil dort auch lebendige Tiere benutzt werden als Schauspieler. Ne? Das heißt, rein aus dem veganen Gedanken ist das Tierausbeutung, auch wenn der Film selber einen ziemlich guten Job macht, was das Thema Animatronics angeht. Das heißt, sehr viele robotisierte Puppen, die benutzt werden, um statt Tiere diese komplizierten Szenen, und das sind wirklich komplizierte Szenen, die bewegen die Münder und so, ist es, glaube ich, wenig CGI. Ab und zu bei den Mündern sieht man CGI.
Gab es 95 überhaupt schon CGI?
Ganz rudimentär sieht man es wirklich bei den Lippen, okay. Was dann irgendwie ganz gut funktioniert. Genau, also ich gucke mir den Film wir besprechen den Film aus einem ganz speziellen Grund. Das passiert dann aber vermutlich dann am Ende der Folge. Ich würde, weil der Film startet so mit der Geburt, wie Charlotte's Web, genau als Kümmerling. Aber etwas anders, wenig idyllisch. Auf dem Bauernhof, wo es nur eine Muttersau gibt. Und die Anfangsszene würde ich dir nochmal gern zeigen wollen.
Mhm.
Okay, ich habe nämlich einen Clip vorbereitet. Moment.
Ich
würde ungern, weil das so ein großer Film ist, das im Podcast tonmäßig einbinden.
Ja, ich verstehe.
Das heißt, wenn du kurz dann beschreiben kannst, was du siehst, was am Ende passiert.
Ja.
Und vielleicht auch im Hinblick auf, was du jetzt so weißt über das Thema Ferkelproduktionsbetriebe und was dir in dem Film auffällt.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade, also es ist jetzt hochgeladen, ich werde mich jetzt gleich muten und dann werde ich mir das mal angucken. Ich habe ein bisschen Angst reinzugucken, sage ich ganz ehrlich, weil ich habe das vor 20 Jahren irgendwann mal wahrscheinlich gesehen, aber ja, da hatte ich ja noch kein Background-Wissen zur Ferkelproduktion. Naja, wir sehen uns in a bit, Leute. Boah, puh. Oha. Okay. Ja, ich beschreibe euch mal, wie die Szene aufgebaut war. Ich hatte das so nicht mehr in Erinnerung. Ich hatte das so wirklich nicht mehr in Erinnerung. Erstmal sieht man nur so ein paar Schweinenäschen von so süßen Ferkelchen im Stroh. So, dann zoomt es quasi ein bisschen raus. Und dann sieht man immer noch die Ferkelchen im Stroh, aber mit ihrer Mama zusammen, wie sie dann bei ihrer Mutter trinken. Und dann schwenkt die und man denkt sich so, ach ja, wenig Platz, aber idyllisch, ne? Kein Ferkelschutzkorb, nichts. Dann schwenkt die Kamera weiter und man sieht halt noch so ein, ja, keine Ahnung, wie will man es nennen? Ich möchte es nicht Kinderzimmer, Geburtszimmer, whatever nennen. Es ist aber halt wieder so ein kleines Abteil mit halt einer Muttersau und ein paar Ferkeln, die da trinken. Und wenn ich jetzt sage, ein kleines Abteil, dann würde ich schätzungsweise jetzt sagen, so 6 bis 8 Quadratmeter waren das aber halt trotzdem, die man da gesehen hat, eingestreut mit Stroh. Und dann, also vor allem jetzt mit, nee, warte, wir machen das gleich, ich beschreibe euch das erstmal wirklich nur. Und dann zoomt es weiter raus und die Kamera schwenkt und plötzlich sieht man, dass das in einer dunklen Lagerhalle ist, wo kein Sonnenlicht ist, wo Abteil neben Abteil neben Abteil ist, das Ganze mehrstöckig gebaut wurde. Also so sah es für mich jetzt aus. Klar, es kann auch einfach nur ein Dach gewesen sein, in Anführungszeichen. Aber es sah so aus, als wäre das mehrstöckig gebaut. Also unten eine Reihe Abteile, darüber noch eine Reihe Abteile. Und dann sieht man, wie ein LKW ankommt. Und dann wird erzählt, ja, wenn Schweine dann irgendwann groß und stark sind, dann geben sie sich auf eine Reise ins Schweineparadies. Und das Schweineparadies ist so ein toller Ort, dass noch nie ein Schwein drüber nachgedacht hat, daher wieder zurückzukommen, weil es so toll da ist. Und dann sehen wir, wie dieser LKW wegfährt und auf der Seite eine Aufschrift hat, irgendwas von wegen Finest Meats, also bestes Fleisch. So, schon unfassbar makaber einfach, weil wir wissen dann ja als Zuschauer, also man hört da die Gedanken eines kleinen Schweinchens wohlgemerkt, beziehungsweise eine Erzählung, wie die kleinen Schweinchen das empfinden, in Anführungszeichen. Und wir wissen ja als Zuschauer dann schon nichts Schweineparadies, so Schlachthof. Und dann endet diese Szene mit einem Dialog, wo halt ein Ferkelchen eingepackt wird und es wird über dieses Ferkelchen geredet mit, haha, wie viel schulde ich dir jetzt für dieses Schweinchen? Und es wird einfach nur gesagt, das ist ein wertloser Kümmerling. Das ist wertlos, braucht mir gar nichts geben.
Die Anfangsszene für so einen Film, der wirklich im Kino lief und groß beworben wurde. Ich wusste noch, der lief überall damals. Ich wollte ihn unbedingt gucken. Und ich hatte den auch im Kino geguckt. Die viel Budget. Ne? Also allein diese Animatronics, die da sind, war richtig ein High-Budget-Film auch. Und dann machen die da so einen Kracher am Anfang rein.
Ja, vor allem so jetzt reden wir, lass uns wirklich mal kurz drüber reden, dass wir ja jetzt wissen, wie Ferkelproduktion aussieht, ne? Und ich habe es ja gerade schon erzählt, schätzungsweise würde ich diese kleinen Abteile da jetzt sagen, 6 bis 8, vielleicht auch nur 4 Quadratmeter, aber es ist ja trotzdem noch Platz genug gewesen, dass diese Muttersau da theoretisch bequem liegen konnte, nicht in einem Ferkelschutzkorb festhing und ja.
Das war das Traurige. Ich dachte erst so, ich weiß, was ihr damit sagen wollt. Und die Szene ist mega krass. Heutzutage wird das noch schlimmer aussehen. Kein Stroh, Vollspaltenboden, voll fixiert, irgendeine Rotlichtlampe in der Ecke und fertig.
Ja, was ich halt so krass finde, ist, ne, also man merkt in dieser Filmszene schon, das ist nicht gut, Leute. Also es wirkt halt trotzdem beengt. Es wirkt trotzdem einfach wie ein schrecklicher Ort. So, und jetzt mit dem Wissen, dass das halt trotzdem noch in Anführungszeichen so viel besser ist als das, was Schweine in der Realität heute wirklich hier haben, ist halt nochmal, das hittet anders.
Ja, das war damals die große dramatische Szene, was sie ist, auf jeden Fall. Also für so einen Film, der auch als Kinderfilm beworben wurde, ist es so, aber es ist nicht mehr im Vergleich, also zu heute sieht das fast idyllisch aus, wie die Tiere da liegen.
Ja, also es ist eine krasse Szene, es ist dramatisch, es ist filmerisch, auch unfassbar gut gemacht, möchte ich dazu mal sagen. Tatsächlich, vor allem wenn wir jetzt denken, so Mitte 90er, ne, nicht jetzt irgendwie 2020 oder so, aber es ist halt trotzdem, keine Ahnung, also wenn man die Szene sieht, man kriegt diesen negativen Vibe, man bekommt wirklich mit, das ist kein schöner Ort, das ist kein guter Ort und auch hier Schweineparadies, so, wir wissen, es ist kein Paradies, es ist kein guter Ort und trotzdem sieht es so viel weniger schlimm aus, als es eigentlich ist.
Und das war auch schon die beste Szene im gesamten Film.
Ja, well.
Ja, also es geht weiter. Also dieser Kümmerling wird dann tatsächlich auf so einer Fair, also sowas ähnliches wie bei Charlotte's Web, so eine große Veranstaltung, wo dann Leute sind und Ferris Wheel und also hier Riesenrad und alles drum und dran, wird verlost, das Tier. Und zwar, wer erraten kann, wie viel das Tier wiegt. Und der Hauptdarsteller des Films, ne, ist dieser Farmer Arthur Hodgett, habe ich jetzt vergessen, wie er ausgesprochen wird, gespielt aber von James Cromwell, also für Aktivistis nochmal interessant. Und es ist, also ab hier beginnt die Tierausbeutung. Also der Farmer in dem Film hat eine Hundezucht, züchtet eine Hunderasse, die extra darauf ausgelegt ist, als Nutztier genutzt zu werden, also für die Schafe, als Herdenschutzhund, und die werden auch verkauft. Alles, was drumherum ist, ist nur für seinen Konsum da, also alle anderen Tiere. Das wird im Film auch so gesagt, naja, er isst nur in Anführungszeichen dumme Tiere, sowas wie Hühner und Gänse, was schon ziemlich krass ist. Also das war auch eigentlich der Punkt für mich, dieses Thema Tierausbeutung in Filmen. Dafür, dass er so einen guten Einstieg macht, der Film, macht er keinen guten Job als aktivistisch, tierrechtsaktivistisches, guter Film zum Beispiel. Ich überlege gerade mal. Es gibt auch so eine Mittelstory in Richtung, also wie hier, wo die Figuren interagieren. Das macht aber kaum was für die Story aus, die eigentliche Story. Und der rettende Moment ist nicht irgendwie, Babe schafft es selber oder die Tiere schaffen es aus sich oder es gibt so eine Figur, die dann interveniert, sondern Babe lernt eben auch ein Herdenschutzschwein zu werden.
Ja,
und ist richtig, richtig gut da drin, als Herdenschutzschwein zu hüten. Aber es liegt aber auch daran, was eigentlich nochmal ein schöner Moment ist, er redet halt mit den Schafen zum Beispiel, ne? Das ist so ein bisschen süß in Richtung, hey, ich möchte euch nicht anschreien, ich möchte euch nicht wehtun, könnt ihr das machen, was ich von euch möchte. So, es ist irgendwie süß, alles klar, aber es geht ja immer noch um Tierausbeutung, ne? Es geht um die Wolle, es geht um alles drumherum und das Ende des Filmes, was dann auch Babe dann am Ende geschützt hat, ist das Gewinnen einer großen Veranstaltung, wo es darum geht, als Herdenschutz Schwein zwischen den ganzen anderen Hunden, was total absurd war für die Leute, super gut zu performen und am Ende diesen Preis zu bekommen. Ne?
Ja, er musste halt schon wieder einen Nutzen bringen. So.
Genau, es ist wieder voll auf diesen Nutzen ausgelegt, weil der ganze Film dreht sich eigentlich nur darum, endlich herauszufinden, was ihn rettet, und das ist irgendwie konform den Nutzen zu bringen, damit Arthur endlich diesen Grund hat. Es gibt noch ein paar Feinheiten dazwischen, aber im Grunde ist es so, der Film endet so mit Feuerwerk, so irgendwie am Ende, ne, ganz dramatisch und toll und hier und da. Und das ist das, was ich eigentlich meine mit Tierausbeutung. Es wird verherrlicht und auch zum Zweck gemacht dieses Films, der eigentlich so gut startet mit diesen krassen Anfangsbildern.
Ja, das ist halt, das habe ich mir halt auch gerade gedacht. Ich habe jetzt auch nochmal, ne, wo wir jetzt beide Filme nochmal so rekapituliert haben, sage ich mal, dass ich nochmal auf dem Stand bin, welche Story ist jetzt welche. Weil ich habe da in meinem Kopf sehr viel durcheinander geschmissen. Aber fällt mir jetzt auch auf, dass ich Wilbur lieber mochte als Kind irgendwie. Und es zeigt halt nochmal so gut, dass du als sogenanntes Nutztier in dieser Industrie halt eigentlich nur zwei Optionen hast. Ne? Entweder für den Menschen getötet werden, damit du dann gut schmeckst, oder halt trotzdem irgendeine andere Leistung für den Menschen erbringen, weil ansonsten ist dein Leben nichts wert.
Weswegen ich den Film trotzdem jetzt heute hier mit erwähne, ist so ein bisschen das, was ich nicht vorwegnehmen wollte. Und zwar der Schauspieler James Cromwell lebte zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, schon 20 Jahre vegetarisch.
Mhm.
Ist nach dem zweiten Tag der Dreharbeiten mit dem Tier, also mit Babe, mit dem Schauspieltier Babe, vegan geworden.
Spannend.
Ich gebe dir nochmal ein Zitat von ihm, gefunden habe.
Das ist ein sehr schönes Zitat. Ich paraphrasiere euch das mal ganz kurz. Ne? Also im Endeffekt hat dieser Mensch gesagt, ich habe bei den Dreharbeiten halt die Persönlichkeit und Intelligenz und halt auch den Humor von Tieren erlebt. Und das hat die Person dann quasi vegan gemacht.
Also Mr. Cromwell ist ziemlich bekannt. Peter Person of the Year 2022. Er ist Ehrenmitglied des Peter Boards of Directors und das war das 2022. Und der Film ist von 1995. Das heißt, seit diesem Film macht diese Person, die diesen Film gedreht hat, Aktivismus. Und zwar richtig harten Aktivismus. Ist überall zu sehen, spricht überall, macht Vegan Speaking und so weiter durch den Film. Und auch wenn der Film selber, und deswegen habe ich ihn ausgewählt, dann trotzdem zu machen, hat er was Gutes bewegt. Also wir haben einen starken Aktivisti gewonnen, der vermutlich viele, viele andere Leute dann auch beeinflusst hat. Allein weil man ihn kennt aus Filmen. Also in Happy End irgendwie würde ich den Film empfehlen, direkt nicht. Aber jetzt unter diesem Kontext vielleicht nett zu erwähnen.
Ja, aber da muss ich halt auch sagen, so dieses Happy Ending, das haben wir ja jetzt im Real Life in Anführungszeichen. Ne? Klar, dieser Film beziehungsweise die Dreharbeiten zu diesem Film haben maßgeblich dazu beigetragen, dass es eingetreten ist. Aber der Film selber hat für mich kein Happy End. Ja, okay, Babe wird nicht geschlachtet. Toll. Also, ja, klar, toll. Wirklich toll für das Schwein an sich. So, es darf leben. Aber zu welchem Preis halt schon wieder, ne? Es ist halt schon wieder, du musst dir dein Leben hier verdienen.
Genau, Nutzen bringen und dann ja. Hast du einen
deswegen,
Zweck. Genau.
Deswegen möchte ich ungern sagen, der Film hat ein Happy End.
Ach so,
ne? Aber
ja, genau. Also Happy End auf jeden Fall als Aktivist, also auch für die Episode hier, die Podcast-Episode. Den Film selber würde ich vermutlich nicht nochmal gucken.
Nee, aber ich habe jetzt total das Bedürfnis, irgendwie mir mal die Comic-Verfilmung hier von Wilbur anzugucken. Also den Cartoon-Film. Zeichentrick.
Es gibt zwei Cuts. Es gibt einen Normal-Cut, der vermutlich irgendwann fürs Fernsehen gemacht war, weil man nicht so viel Sendezeit hatte. Und einen Extended-Cut, der so ein bisschen mehr Kontext dazwischen gibt. Guck mal wegen Lauflänge, ob du den Extended-Cut findest.
Ah ja, okay, das werde ich machen. Das werde ich dann auf jeden Fall mal machen. Und das ist ein super spannendes Thema. Ich habe gerade wieder irgendwie sehr viel Input zum Nachdenken bekommen.
Also wenn ihr Filme, Serien, Bücher habt, die euch irgendwie mal inspiriert haben, wo ihr sagt, hey, das könnt ihr euch angucken, das können wir auch so ein bisschen erweitern für den Podcast. Zu dem Thema, ne, Tierausbeutung auch in Film, Fernsehen, Büchern, aber auch Versuche von Tierrechtsaktivismus, so verpackt als Kinderbücher, Jugendbücher, was auch immer. Wenn ihr irgendwas habt, schickt uns das gerne.
Ja, dann schicke ich dir jetzt die Tage was. Da gibt es tatsächlich, ich habe mich nämlich auch letztens so ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, mehr oder weniger. Aber ich habe abends auf dem Sofa gesessen, habe auf YouTube so ein bisschen durch die Gegend geguckt, was gucke ich mir jetzt an und habe ein Video zum bekanntesten Bärenschauspieler der Welt gefunden, tatsächlich. Ja.
Bärenschauspieler? Was?
Bären, Bär, Braunbär,
ja.
Rar.
Ja. The fuck?
Ja, also es ist halt ein Bär, ein Braunbär.
Ah, okay.
Der halt in super vielen Filmen als Schauspieler tätig war und er ist unfassbar berühmt geworden, weil er ein männlicher Braunbär ist und es geschafft hat, mit einem Braunbär-Baby zusammen in einer Szene zu sein und ohne dieses Braunbär-Baby halt zu fressen, weil männliche Braunbären fressen fremde Babys. So.
Oh, okay.
Ja. Und das ist halt auch, also das wurde super romantisiert in diesem Video, was ich da gesehen habe, aber im Endeffekt war das halt einfach harte Tierquälerei mit wir brechen diesen Bären, damit der macht, was wir sagen.
Ja, Spoiler.
Ja, und Spoiler, wir bringen aktiv Bärenbabys in Gefahr.
Ja, Tierausbeutung hält nicht beim Teller.
Nee.
Ja, das war's von meiner Seite, was ich vorbereitet habe. Ich gucke nochmal durch, aber auch zeitmäßig mal über beide gesprungen. Ich glaube, das habe ich alles abgedeckt, was ich auf jeden Fall erzählen wollte. Vielleicht nochmal ein Fun-Fact zum Thema Charlotte's Web. Buch ist von E.B. White und er hat auch Stuart Little geschrieben. Das ist auch ein
Buch. Ich wollte gerade sagen, den Namen kenne ich doch. Ist das nicht der Schriftsteller von Stuart Little?
Genau, 1945 kam Stuart Little. Und Charlotte's Web kam 1952, ich habe einmal 53 gesagt. Ja.
Ja, krass einfach. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade emotional so ein bisschen erschlagen davon, weil, ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber gefühlt so Filme, die ich in meiner Kindheit geguckt habe, habe ich zu einem Teil auch einfach, ja, verdrängt, weil vergessen habe ich es nicht. So jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, habe ich das alles wieder sehr präsent vor Augen tatsächlich. Aber mich lässt gerade nicht los, wie ich wirklich mit meiner gesammelten Familie, also mit Cousins, Cousinen, Tanten, Onkels, Oma, Opa, Mama, Papa, so diese Filme gucken konnte, ohne dass sich irgendjemand gedacht hat, hey, vielleicht ist es gar nicht so cool, was wir machen, weil kurz danach hatten wir natürlich ja beim Abendessen irgendwie ein Tier auf dem Teller. So.
Also der Film eignet sich gut auch zum Aktivismus machen oder das Buch verschenken.
Ja.
Wenn man dann die Möglichkeit hat, mit den Personen auch darüber zu reden. Ich glaube, das ist wirklich notwendig, die nicht alleine zu lassen damit. Also sonst ist das eher so ein, okay, habe ich gesehen, alles gut. Bei dem Buch besonders auch emotionale Unterstützung, beim Film aber auch, weil der nimmt einen zwar ein bisschen mit, aber am Ende wird alles gut. Aber trotzdem ist sicherlich Gesprächsbedarf danach notwendig.
Ich glaube, ich muss jetzt vor Weihnachten noch ganz schnell irgendwie meine Hände an eine deutsche Ausgabe von dem Buch kriegen. Ich glaube, ich muss es zu Weihnachten verschenken.
Genau, ansonsten, das war's dann für unsere heutige Folge.
Ja, ich habe voll vergessen, eine peinliche Verabschiedung rauszusuchen. Deswegen sage ich bis bald, Rian, auf die Gefahr hin, dass wir das safe schon hatten.